Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 163 am 7. November 2024. Ich bin Kerstin Kunekat und heute spricht Klaus Fühner mit der renommierten Lehmbauarchitektin Anna Heringer. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Heinze Architekturfunk. Ich spreche heute mit einer Architektin und Lehmbaumeisterin, die sich als eine der wenigen Bauschaffenden aktiv in den Bauprozess mit einbringt. Oft legt sie selbst mit Hand an und stärkt dadurch ganz enorm die eigene Identifikation mit dem Werk, aber auch die der unzähligen Helferinnen und Helfer. Das ist etwas, das in unseren extrem industrialisierten, standardisierten und stark reproduzierenden Welt fast völlig abhanden gekommen ist. Gemeint ist die Kraft der Gemeinschaft, die Sinnhaftigkeit des Gemeinsamen. Sie ist Wegbereiterin einer Vielzahl sozialer Projekte, die es ohne ihr eigenes ehrenamtliches Engagement schlicht und ergreifend nicht gegeben hätte. Als eine der Vorreiterinnen für das nachhaltige und naturnahe Bauen wurde sie 2022 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, dass wir heute online miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, Anna Heringer.
Dankeschön. Servus, Herr Fühner.
Hallo. Ja, die Sinnhaftigkeit des Gemeinsamen. Ist es das, was Sie antreibt? Und was ist das eigentlich?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine sehr aktive Kindheit und Jugend gehabt habe bei den Pfadfindern. Und wir haben jedes Jahr im Sommerlager unsere kleine Zeltstadt aufgebaut. Und da habe ich einfach die Kraft vom gemeinsamen Bauen kennengelernt. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Also wenn man als kleine Zwölfjährige am Seil zieht und sieht, damit der Turm dann hochgeht und dann steht man am Schluss oben, ach, das ist so ein Schub für Selbstwertgefühl. Und dieses Gefühl, das wollte ich auch meine Nutzerinnen und Nutzer oder den Schülerinnen von der Metaschule geben, meinem ersten Gebäude. Da haben wir das schon ausprobiert. Die durften die Kinder mitbauen bei ihrer Schule am Nachmittag. Und das zu sehen, welche Freude die haben und welchen Schub vom Selbstvertrauen die dadurch erleben, das hat mich dazu bewogen, das überall mit einzusetzen, wo immer es geht. Sei es jetzt in unserer Beispiel in Ghana oder auch in Worms, wo wir gemeinsam mit der Gemeinde einen Altar gestampft haben. Oder beim Internat in Traunstein in Bayern, wo wir mit den Jugendlichen gemeinsam Lehmwände formen. Also das kann man überall einsetzen und der Effekt ist überall dasselbe. Es ist einfach ein Zusammenwachsen als Gemeinschaft, ein Stärken des Miteinanders. Und auch das Stärken vom Vertrauen in seine eigenen Potenziale und ins Umfeld und in die Gemeinschaft. Und das ist das, was uns so wahnsinnig fehlt als Gesellschaft. Wir haben sehr viel Materielles, aber uns mangelt es an guten Beziehungen und am Sinn, den wir miteinander teilen, an einem Strang ziehen. Und das geht's eigentlich letztendlich.
Jetzt bauen wir ja hier in unseren Breiten komplett anders. Und dieses gemeinschaftliche Bauen gibt es ja gar nicht mehr in der Form oder es wird vielleicht gerade wieder so ein bisschen ansatzweise wiederentdeckt. Warum steckt so viel Wert in der Verbindung aus sozialem und zugleich auch ja, umweltgerechten Bauen?
Ja, es ist richtig. Bei uns ist es eigentlich delegiert worden an Experten und man darf schon fast nicht mehr selber Hand anlegen aus Haftungsgründen. Und das finde ich wahnsinnig schade. Das ist, was man fragt sich ja immer, was kann man aus Ländern des globalen Südens lernen? Und das ist das, was ich definitiv mitgenommen habe aus meinen Baustellen in Bangladesch oder Ghana, dass dieses gemeinsam zusammenkommen und gemeinsam was hochzuziehen und gemeinsam ein Gebäude zu erbauen oder auch nur ein kleines Objekt, dass das nicht nur letztendlich ein Objekt erbaut, sondern auch ein Gemeinschaftsgefühl. Und das will ich unbedingt hier auch in Deutschland einsetzen, mache ich auch, aber es ist schwierig. Also man stößt da schon an rechtliche Grenzen und viel Ängste, aber auch viel Begeisterung. Also wenn es dann funktioniert, ich versuche in jedem Projekt Bereiche zu haben, wo die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer wirklich Hand anlegen können. Zum Beispiel jetzt in Traunstein bauen wir ein großes Forum, ein Campusgebäude, wo also viel Coworking, öffentliche Veranstaltungen sind, ein Café und so weiter. Und die zukünftigen Mieter, die waren jetzt schon in vier Workshops beieinander, wo wir an Wochenenden so die zentrale Sitzgelegenheit miteinander gebaut haben. Und das ist spannend, weil da lernt man sich gut kennen und beim Bauen und man schmiedet schon Pläne, was passiert, wenn man eingezogen ist ins Gebäude und man fühlt sich natürlich als Teil von diesem, von dem Gesamtprojekt dann und ist nicht nur ein Konsument. Und dieses aktive, bewusste Teilhaben an einem Prozess, das ist was wahnsinnig Wichtiges. Und unsere Gesellschaft mangelt es eigentlich nicht an materiellen, uns mangelt es vor allem an guten Beziehungen. Und der Bauprozess hat eine große Kapazität, viele Leute zu integrieren.
Sind Sie denn immer in den Projekten auch wirklich aktiv mit dabei auf der Baustelle, egal ob im globalen Süden oder im globalen Norden? Ist das so ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Arbeit, Ihres Wirkens?
Ja, früher war ich wirklich von A bis Z, also wirklich vom ersten Moment bis zum letzten mit dabei. Das geht, nachdem ich jetzt Familie habe und mehrere Projekte gleichzeitig, nicht mehr in dieser Intensität, aber bei jedem Projekt definitiv auf der Baustelle und in Teilbereichen handwerklich dabei, ja.
Sie haben sich ja schon sehr früh in jungen Jahren mit dem Baustoff Lehm beschäftigt. Was kann denn der Lehm, was andere Baustoffe nicht können? Also auch gerade vielleicht aus soziologischer Sicht.
Er ist für mich das inklusivste Material. Wir haben wirklich schon für jeden und jede auf der Baustelle eine Arbeit gefunden, eine sinnvolle Arbeit, egal ob jemand im Rollstuhl war oder viel zu alt eigentlich für Baustelle oder sogar die Schülerinnen und Schüler von der Mädchenschule haben mitgebaut oder ja in Traunstein haben die Schüler auch mitgebaut beim Internat. Also wir haben gemeinsam Lehmwände gestaltet. Also das ist das Schöne, dass man da damit eigentlich, weil man keine großen Werkzeuge braucht. Man kann mit der Hand arbeiten und es fühlt sich einfach toll an, in den Lehm in die Erde reinzugreifen. Und es ist nicht toxisch, auf gar keinen Fall. Es ist gesund zum Reinklangen. Das kennt man ja auch vom Garteln. Es entspannt. Es hat fast einen therapeutischen Effekt. Auf mich definitiv. Und das hat der Lehm vielen anderen Materialien voraus, wo man eben Werkzeuge braucht, wo Verletzungsgefahr ist und so weiter. Und vor allem ist er überall unter den Füßen vorhanden und das ist ein Riesenpotenzial, das wir noch viel mehr ausschöpfen müssen.
Können Sie denn in Deutschland wirklich 100% so bauen wie im globalen Süden oder müssen Sie auch da Kompromisse gehen? Also ich kann mir vorstellen, die ganze Normierung, die Gesetzgebung macht einem da schon einen extrem großen Strich durch die Rechnung. Aber so grundsätzlich von den verwendeten Materialien, schaffen Sie es da auch konsequent zu bleiben?
Wenn ich im globalen Süden baue, dann kann ich ausschließlich, also ist meine Kompassnadel wirklich ausschließlich auf die Intuition und den Menschenverstand ausgerichtet. Und wenn ich hier genauso anfange, dann ramme ich natürlich mit meinem Kopf an sämtliche Ecken an und Wände und es ist wahnsinnig schwierig, durch diesen Dschungel an Normen und so weiter sich durchzurobben. Und es ist so hundertprozentig, wie ich das im globalen Süden schaffe ich das in Deutschland nicht. Leider, aber ich kämpfe auf allen Ebenen und zumindest schaffe ich es in Teilbereichen. Und da bin ich wirklich, also das ist ein großer Kraftakt, aber in Teilbereichen ist es möglich. Und ich glaube, man muss einfach wirklich diese Schlupflöcher, diese Akupunkturpunkte, die muss man erwischen und die muss man wirklich mit aller Kraft drücken. Und dann hoffe ich, dass dieser Strahlkraft kriegt und Grenzen erweitert. Und natürlich habe ich Gott sei Dank auch mehr Aufmerksamkeit durch die Arbeit. Das heißt, ich versuche auch politisch was weiterzubringen und in Podcasts und in Büchern und so weiter, dass man schaut, dass man die Dinge, die jetzt hemmen, anspricht, damit sie letztendlich geändert werden können. Und ein großes Problem ist, dass bei uns keine Kostenwahrheit gibt. Das heißt, dass bei uns die einfachste Bauart der Menschheit, der Lehmbau, vor allem von den Ärmsten der Armen eigentlich weltweit verwendet wird, bei uns immer noch teuer ist. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Das ist aber nicht das Problem vom Lehm, sondern das ist das Problem von unserem Wirtschaftssystem.
Dass alles andere subventioniert ist.
Genau, das Wirtschaftssystem ist menschengemacht und wir können es natürlich reformieren. Und das große Problem ist, dass wir, wenn wir jetzt ein Aushubsmaterial hernehmen und mit unseren eigenen Händen formen oder mit Handwerk formen, dann ist es teuer, weil das Handwerk teuer ist. Also die menschliche Energie ist bei uns sehr hoch besteuert. Während Maschinen diese Sozialabgaben nicht zahlen müssen oder auch wir nicht berechnen bei Materialien, wie viel Schäden sie dem Planeten zufügen oder ob ein Material recycelfähig ist, ob es leicht reparierbar ist und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge werden jetzt nicht in den Preis berechnet, sondern das wird auf die kommenden Generationen geschoben, die das dann irgendwann einmal die Kosten zahlen müssen. Und das ist was man dringend angehen muss und dass wir da Kostenwahrheit herkriegen.
Haben Sie deswegen auch viele Jahre nicht in Deutschland oder in Westeuropa gebaut, weil Sie keine Lust hatten, vielleicht auf die ganzen Regularien und Einschränkungen?
Am Anfang war eigentlich das, nicht das Gefühl hatte, dass Deutschland ein großes Interesse an meiner Arbeit hat. Es war immer so, ja, es ist schön, gut, wenn du das weit weg machst, aber bitte nicht hier, das hat mit uns nichts zu tun. Dieses Gefühl habe ich schon gehabt. Und zum anderen war auch natürlich klar, dass die Dichte an Architektinnen und Architekten in Deutschland wesentlich höher ist als im globalen Süden. Und ich wollte einfach da sein, wo man am meisten gebraucht wird. Und dann war es schon auch so, dass mir das sehr viel Freude gemacht hat, natürlich so intuitiv mit dem gesunden Menschenverstand zu arbeiten und mit den Menschen auch direkt auf der Baustelle. Und ich konnte so viel lernen, ich habe so einen Hunger nach Lernen gehabt. Und ich habe so das Gefühl gehabt, da bin ich wirklich so am Essentiellen dran, am wirklichen Kern, um was geht in der Architektur. Und das hat allerdings jetzt sich geändert, weil ich auch gesehen habe, es ist ganz wichtig, dass wir das eben nicht nur sagen, ja, es ist nett, wenn es in einem afrikanischen Dorf gebaut wird, sondern dass man es auch zeigt, hey, das geht uns alle an, Nachhaltigkeit geht uns genauso an und wir sind alle miteinander verbunden. Und letztendlich ist es eine globale Strategie für Nachhaltigkeit zu schauen, welche Ressourcen habe ich in meinem direkten Umfeld zur Verfügung und wie kann ich das Beste draus schaffen mit meinen eigenen Potenzialen, mit dem Netzwerk, das ich um mich herum habe. Und wie kann ich daraus das Beste machen? Und das ist ja die Basis von unserer Baukultur und letztlich auch unserer baukulturellen Identitäten, die wir haben.
Die Experimentierfreudigkeit ist in den letzten Jahren ja deutlich gestiegen. Es wird ja viel mehr rumexperimentiert, auch mit Materialien experimentiert, auch wieder mit eher biobasierten Baustoffen ausprobiert. Es wird ein Gebäudetyp E, der kommt ja auch aus Bayern, ich weiß nicht, ob Sie sich damit beschäftigt haben, initiiert, der natürlich auch wieder was entregelt über eine Regelung, was eigentlich schon überreguliert ist. Also es ist ja der Versuch, einfacher zu bauen, naturnah zu bauen, zirkulär zu bauen. Sehen Sie wirklich da eine Änderung oder einen Fortschritt? Also auch die Transformation in der Baubranche insgesamt, auch in der Herstellerindustrie und so weiter, ist ja fast nicht wahrzunehmen.
Ja, wir brauchen ein dringendes Ausmisten. Wir müssten uns jede Norm anschauen und bei jeder Norm fragen, wer profitiert jetzt davon? Und da darf man das Ökologische nicht und die Natur nicht außen vor lassen. Und manchmal wird einfach um ein Müh die Sicherheit angehoben und dafür ein unglaublicher Ressourcenverbrauch in Gang gesetzt. Also wenn man gerade an die ganzen Vorgaben denken, die jetzt der Brandschutz zum Beispiel vorgibt und so weiter. Also das ist schon verrückt, was man sich denkt. Ja, es geht um die globale Sicherheit letztendlich und die haben wir nicht im Blickfeld und wir denken halt wirklich oft, ja gut, wenn wir da noch ein bisschen was an der Schraube drehen, dann können wir wieder ganz viel verkaufen und dann können wir wieder ganz viel profitieren. Also man muss wirklich jede Normen anschauen und schauen, okay, steckt jetzt da eine Gier dahinter, stecken Ängste dahinter oder steckt wirklich der Antrieb dahinter, dass es uns allen gut geht?
Woran erinnert Sie der Spruch, ohne Risiko keine Innovation? Ist das vielleicht auch was uns fehlt, dass wir einfach nicht mehr risikobereit sind, sondern einfach sehr sicherheitsgetrieben?
Das ist wirklich wahr. Also das ist verrückt, wie wir uns selber ein Korsett geschnürt haben, und um einfach Verantwortung abzugeben. Und letztendlich haben wir aber dadurch überhaupt keine Handlungsfähigkeit mehr. Also wir letztendlich geben uns schon fast die Zertifikate vor, wie das Endprodukt ausschaut, also das Gebäude ausschauen sollte. Und das ist wirklich also eine Katastrophe, wenn man sich wirklich nur noch von Sicherheit zu Sicherheit handelt. Da kann man nicht mehr kreativ sein. Und das haben wir uns selber geschnürt, einfach aus dem Bedürfnis heraus, gar auf Nummer sicher zu gehen. Aber es ist an der Zeit, dass wir wieder in die eigene Verantwortung übergehen. Und das setzt letztendlich unglaublich viel Kreativität frei.
Ja, und der Spruch, um das noch aufzulösen, ohne Risiko keine Innovation, stammt von?
Von Martin Rauch.
Von Martin
das
Rauch.
Das war ein Ausbruch. Wir haben einen Workshop gemeinsam gehabt an der Graduate School of Design in Harvard. Da haben wir an die Betonfassade, an die Hauptfassade von der Universität haben wir angedockt mit einer Lehmskulptur. Und wir hatten gefühlt alle 20 Minuten einen Baustopp, weil wieder irgendwie eine Sicherheitsfrage aufgetaucht ist. Und der Martin Rauch ist dann einmal total explodiert in seinem Vorarlbergerisch und dann hat er einfach gesagt, jetzt sag eigentlich mal was, ohne Risiko gibt's keine Innovation. Und dann haben wir das übersetzt und das war dann so, hat dann so gesessen, weil die Amerikaner natürlich so stolz drauf sind, innovativ zu sein. Natürlich Harvard noch viel, viel mehr. Und das danach ging's dann. Also das haben sie
Okay,
dann
dann war
eingesehen.
Ruhe im Karton, da
Da
gab es keine Baustellen mehr.
war wirklich Ruhe.
Wie wichtig ist Ihnen denn die Kooperation und Zusammenarbeit auch innerhalb des Planungsteams? Also sind Sie jemand, der sich auch viele Leute dazu holt, um es wirklich gut zu machen, richtig gut zu machen?
Ja, also keiner kann alles. Das ist ganz unmöglich. Und das ist wunderschön, dass wir alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und wenn wir die alle zusammenbringen, dann schafft man wirklich ganz großartige Dinge. Und das habe ich an allen Baustellen erlebt, dass man, wenn man einfach, also ich fühle mich oft mehr als Dirigentin. Und wo man weiß, man kann jetzt sich zurücklehnen und man kann den Handwerkerinnen und Handwerkern jetzt einmal ein bisschen Freiheit geben, weil die das Material besser können. Und dann weiß man, wenn man wieder ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen muss, um quasi damit es nicht davon galoppiert. Aber das, dann macht es eigentlich spannend, wenn das Ganze ein organischer Prozess wird. Und das ist auch einfach was ich total genieße, wenn in Ghana zum Beispiel auf der Baustelle stehe, da ist nur ein Teil vor fix fertig geplant. Und dann muss man einfach, diese andere Art der Arbeit, das ist nicht weniger Arbeit, also man muss unglaublich präsent sein, im Moment sein und sie dann wirklich sehr schnell Entscheidungen treffen und dann wirklich auf den Prozess einlassen, auf den Fluss und wirklich sagen, okay, da wagen wir jetzt einfach, da gehen wir jetzt einfach, probieren wir aus. Und bei uns muss alles im Prinzip schon monatelang oder jahrelang davor schon fix und fest projektiert werden. Und da stehen wir auf der Baustelle und schauen nur noch, dass man kontrolliert, dass es alles genauso eingehalten wird. Aber dann ist das Licht auf der Baustelle ganz anders auf dem Bauplatz. Oder dann hat man eigentlich nicht alles rausgeholt, was in den Handwerkern drinnen steckt. Und das ist ja total vergeudetes Potenzial. Und das ist halt das Schöne. Es gibt zum Beispiel eine Fassade in Ghana, die habe ich mit klassisch rechteckigen Fenstern geplant. Und dann muss man zwei, dreimal drüber putzen, weil wir verschiedene Putze ausprobiert haben. Und die Frauen haben immer in der oberen Ecke begonnen und dann verputzt man mit den Händen, nicht mit Werkzeugen. Und dann geht es rund natürlich. Die Ecken werden dann rund. Das heißt, das sind alles U-Bahn. Und dann werden das ganz spezifische, authentische Formen dann plötzlich, die man bei uns so nie bauen würde, die dann wirklich einfach aus der Kultur, aus dem Prozess raus entstehen, das unglaublich viel Kraft hat. Und wenn das jetzt genau so wäre, wie ich das geplant hätte, dann hätte man das jetzt vergeben. Also diese Co-Produktionen und Co-Creations, also die Co-Autorenschaft, das ist was Schönes, ist was Wichtiges auf der Baustelle und überrascht dann einen selber. Und das dem Raum zu geben, das finde ich enorm spannend.
Wie interpretieren Sie Perfektion?
Oh, Perfektion auf die stehe ich überhaupt nicht. Das ist erstens mal eine
Dann brauchen Sie es auch
killerbesagte
nicht
Situation.
interpretieren.
Ja, ist ein
Aber
totaler
welche
Killer.
Bedeutung hat Perfektion? Hat das eine Bedeutung oder ist das eher was abtönt?
Ah, das tönt mir total ab. Also das ist eben, also Perfektion nimmt die totale Freude auf der Baustelle, nimmt die Möglichkeit der Partizipation. Also ist wirklich ein Killer dafür. Und vor allem haben wir das so auf falschen Fokus gesetzt. Ja, es ist schön, wenn man eine schöne Türklinke hat. Aber es ist nur eine Türklinke. Also es ist nicht weltbewegend. Ich finde das viel wichtiger und entscheidender. Was ist denn hinter der Putzfassade? Was ist denn in den Materialien drinnen? Und sind da vielleicht versteckte Materialien, die Auswirkungen haben auf die Gesundheit? Und da finde ich, da müsste man viel mehr Kraft hinwenden. Und wir wissen alle, wie viel Kraft die letzten paar Prozent an Perfektion kosten. Es ist unglaublich viel Kraftakt, 100% rauszuholen. Und diese Kraft, finde ich, ist viel besser angewandt, dass man sie wirklich für die Nachhaltigkeit erkämpft. Und da setze ich meinen Fokus drauf und denke mir, mein Gott, ein gutes Konzept, ein gutes architektonisches Konzept, das hält ein bisschen was aus. Das ist völlig in Ordnung. Und das Gute war, habe halt einfach in den Tropen gearbeitet und da ist nichts lange perfekt. Und da habe ich mir das sehr schnell abgewöhnt. Und da bin ich froh drum.
Ja, eine interessante Denkweise, die bei uns viel zu selten hinterfragt wird oder in Frage gestellt wird. Perfektion ist ja oft das Maß aller Dinge, aber
Ja.
es kann halt auch irgendwie der Tod jeder Kreativität und Vielfalt sein.
So ist es. Und es erzeugt einen enormen Druck. Und es geht wirklich sehr, sehr viel Freude verloren an der Arbeit. Und das sieht man. Letztendlich sieht man das, ob ein Gebäude lebendig ist, ob es ob es einfach sprudelt und oder ob es wirklich einfach fast zu Tode perfektioniert wurde.
Und wie stehen Sie in dem Zusammenhang zu modularem Bauen?
Ja, das
Ja,
ist.
auch oft sehr verschrien, ne? Als dann eine sehr nüchterne, leblose Bauweise.
Ich sträube mich schon ein bisschen dagegen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass ich mich teilweise da schon rein geben muss, weil es natürlich kostengünstiger ist. Aber diese Lochfassaden oder so, ich kriege wirklich die Krise. Also die schaffe ich einfach wirklich schwer. Also das geht mir sehr schwer von der Hand. Das ist wirklich die große Schwierigkeit, mit der ich gegenüberstehe. Wie kann man es ausreizen? Wie kann man aus dem Raster ausbrechen? Das ist mir schon ein großes Anliegen. Das halte ich selber sehr schwer aus. Also ich mag das Spielerische, ich mag das aus der Reihe tanzen, ich mag die Asymmetrien und das Rhythmische. Und der Herzschlag ist einfach auch nicht immer stoisch, oder? Der hat verschiedene Intensitäten und so geht es mir bei den Fassaden auch. Ich tue mir total schwer, wenn ich mich an Raster halten muss. Oder wenn ich mir die Altstädte anschaue, wie schön die sind, weil sie eben so divers sind und trotzdem haben's irgendwo einen Zusammenhalt, weil sie mit denselben lokalen Materialien gebaut sind. Und das ist eher das, wo ich mich orientiere dran.
Jetzt, wir kommen langsam zum Schluss. Ich würde Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Sie werden ja in diesem Jahr auch als Keynote-Speakerin auf dem Heinze Baunetz Klimafestival in Berlin auftreten. Das findet übrigens am 21. und 22. November statt in der Station in Berlin. Und wir haben natürlich auf dieser Veranstaltung auch viele Akteure der Herstellerindustrie, die natürlich überwiegend nicht mit naturnahen Baustoffen arbeiten. Das große Dilemma ist ja nach wie vor die fehlende Zirkularität in den Produkten, die fehlende Rückführbarkeit in die Natur oder die Rücknahme, auch wenn da jetzt die ersten EU-Gesetze kommen, die Rücknahmeverpflichtung der Unternehmen. Das große Dilemma ist der enorme Energieaufwand, das enorme Abfallaufkommen in Verbindung mit der Herstellung und Entsorgung. Was können wir da in der Beziehung von anderen Kulturen lernen oder welche konkreten Forderungen haben Sie hier an die Industrie und die Akteure des globalen Nordens?
Also was ich auf allen Baustellen immer wieder als größte Schwierigkeit empfinde, ist die Angst, die einfach sehr viel behindern kann. Also diese Angst, dieses globales Phänomen. Aber was bei uns noch dazu kommt, das ist die Gier. Das habe ich nicht in Ghana, das habe ich nicht in Zimbabwe, das habe ich nicht in Bangladesch. Das ist schon spezifisch bei uns. Und die Angst kombiniert mit Gier, das ist eine ganz eine schlechte Kombination. Und es gibt nur eins, was stärker ist als die Angst und die uns ins Vertrauen bringt, und das ist die Liebe. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir uns einfach rückbeziehen auf die stärkste universelle Kraft, die wir haben, die Liebe, und sagen, ja, wir wollen unsere Entscheidungen treffen aus der Liebe heraus, den anderen gegenüber, der Mitwelt gegenüber, der Natur gegenüber, und dann entsteht Nachhaltigkeit auf ganz natürliche Art und Weise. Denn letztendlich ist Nachhaltigkeit keine Frage von fehlenden Technologien oder von fehlenden Geldern oder Ressourcen. Das ist letztendlich eine Frage der inneren Haltung. Um die geht's letztendlich. Und Geld macht uns nicht glücklich, Gier macht uns nicht glücklich, aber die Liebe, die macht uns glücklich. Und ich hoffe sehr, dass wir auch dieses formvolles Money, formvolles Functions, formvolles Greed, whatever, dass wir das einfach austauschen und uns wirklich dem orientieren, formvolles Love.
Genau, das ist das Stichwort. Das Buch Form Follows Love von Anna Heringer und Dominique Grosin Müller ist beim Birkhäuser Verlag erschienen und kostet 38 Euro. Das möchte ich allen an dieser Stelle auch nochmal wärmstens ans Herz legen.
Dankeschön.
Liebe Anna Heringer, herzlichen Dank für das Gespräch und ja, auch die beeindruckende Arbeit, die Sie leisten. Ich glaube, Sie sind Vorbild für viele Planerinnen und Planer, nicht nur, auch für viele Menschen, die vielleicht solche Beispiele, solche Vorbilder suchen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude bei der Arbeit. Ich weiß, Sie sind viel unterwegs und schwer zu erreichen. Wir freuen uns natürlich, Sie dann beim Klimafestival zu erleben.
Ich freue mich auch.
Am 22. November nachmittags. werden wir sie live auf der Bühne haben und dann auch einen tieferen Einblick in ihre Projekte und ihre Arbeiten bekommen. Vielen herzlichen Dank.
Ebenso, Dankeschön.
Und das war's für heute. Am 21. und 22. November findet das Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin statt. Den Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Und für euch alle, die ihr den Architekturfunk hört, gibt es exklusiv einen Gutschein für die kostenlose Teilnahme am kompletten Festival. Gebt beim Online-Ticketkauf einfach den Code AF2024 ein und sichert euch ein kostenloses Ticket. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kuhnekatt. Moderation Klaus Fühner. Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kuhnekatt. Berlin 2024.